Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Folge von Orke Cool trifft, dem Format hier bei Orke Cool, in dem ich, Darmstadt, freier Journalist und außer Atem einmal Luft holen muss, bevor es weitergehen kann. Denn ich habe hier gerade einen viel zu großen Schluck Limo getrunken und dies an Orte innerhalb meines Körpers gedrungen, wo sie nicht sein sollte. Um Gottes Willen, mir ist ganz übel. Egal, das ziehen wir jetzt durch. Band ist teuer. Also nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Heute erwartet euch hier bei Orke Cool trifft, dem regelmäßigen Format von Orke Cool, in dem ich Menschen aus der Spiel- und Medienbranche über ihren Job und ihr Leben ausfrage. Ein Gespräch mit Michael Karg. Und Michael Karg, ganz spannend, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also vielleicht hier, er ist jetzt schon seit 2021 Grafikdesigner bei Giants Software, die ihren Sitz in Erlangen haben, und Menschen, die sich ein bisschen auskennen oder zufällig diese eine Spielereihe spielen, für die Giants Software bekannt ist, wissen jetzt schon, wohin der Hase läuft, und zwar ins Feld, denn Giants Software machen seit vielen, vielen Jahren den Landwirtschaftssimulator. Dieses Spiel, bei dem ihr euch immer auf der Gamescom fragt und wundert, warum so viele Menschen da jetzt schon wieder anstehen, um einfach nur ein virtuelles Feld zu beackern, wortwörtlich. Das Ding ist riesen erfolgreich. Mittlerweile gibt es sogar eine eigene E-Sport-Szene dazu, und das sollte jetzt hier gar nicht despektierlich klingen, sondern ich staune einfach immer mit aller Offenheit und Naivität, die ich habe, wenn ich an diesen Ständen vorbeilaufe, wenn ich online sehe, wie viele Millionen, das ist ein bisschen viel, wie viele tausend Menschen da sich die Server teilen. Es ist ein Phänomen, das mir persönlich sich bisher noch nie so sehr erschlossen hat, aber es gibt einen Berührungspunkt mit dem Landwirtschaftssimulator, mit dem ich wiederum sehr viel anfangen kann, und zwar Verpackungsdesign. Jawohl, ich habe ja klassische Archäologie studiert, keine Sorge, den Bogen schließe ich jetzt noch sinnvoll, und klassische Archäologie ist ja eine Bildwissenschaft, das heißt, man guckt sich da vor allem Bilder an. Und der Landwirtschaftssimulator hat natürlich auch ein Bild, also viele Bilder, aber vor allem eines, das nämlich, was vorne auf der Spielepackung oder auch im Steam Store zum Beispiel prangt. Und dieses Logo, dieses Bild vielmehr, das muss ja auch entworfen werden. Und jetzt kommt der Knaller. Michael Karg ist einer der wenigen Personen im Team von Giants Software, die mitunter hauptverantwortlich waren für genau das Cover dieses Spiels. Und das im Grunde ist ja schon ein eigener Podcast. Deswegen wollte ich ihn auch dringend einladen, bin ganz zufällig über ihn und seine Person und Arbeit gestolpert. Auf LinkedIn, diesem Berufsnetzwerk-Plattform-Dingsi, da hat er nämlich voller Stolz davon beschrieben, wie aufwendig die Arbeit jetzt an diesem neuen Cover des kommenden Landwirtschaftssimulator war. Und da habe ich mir gedacht, so Mensch, ich muss ihn einladen. Und bei der Gelegenheit auch ihn direkt ausfragen über seine ganzen anderen beruflichen Stationen. Und Michael Karg ist schon eine ganze Weile im Business. Ich habe hier die Notizen noch vor mir. Er hat seine Ausbildung zum Mediengestalter in Bamberg 2001 begonnen. Das ist viele tausend Jahre her. Und in der Zwischenzeit, von damals bis heute, hat sich natürlich in seinem Leben viel getan. Und auch das wieder Stoff für mehr als nur ein Gespräch. Und das haben wir natürlich ausgenutzt. Und dann weiterer Knaller. Michael Karg ist, wie sag ich denn, Landsmann von mir. Also wir sind beide aus Franken. Also aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen, da gebe ich nicht sonderlich viel drauf für meine eigene Biografie. Da habe ich keine sonderliche Verbundenheit zu. Aber es ist dann doch immer ganz nett, weil die Orte, die er so nennt, die kenne ich von der Kindheit noch. Und dann haben wir da auch noch ein gemeinsames Brücklein gehabt, über das wir gegangen sind. Außerdem, ich möchte fast sagen, ein weiterer Stargast hat sich mit hineingeschummelt in diese Folge, und zwar der Kompressor. Das ist jetzt eigentlich völlig egal, und wenn alles richtig gelaufen ist, bekommt ihr nichts mit, aber ich fand es so ulkig, ich muss kurz davon erzählen, während des Gesprächs mit Michael fiel mir irgendwann auf, ach du liebe Zeit, irgendwie beginnt sein Mikrofon plötzlich zu rauschen und immer mehr, also richtig dolle. Und habe ich aber mir gedacht, ich habe zwei Möglichkeiten, entweder ich hole ihn aus seinem wirklich interessanten Gesprächsfluss raus und mache ihn drauf aufmerksam und am Ende können wir das nicht mal lösen. Oder ich hoffe während des Gesprächs, dass ich in der Post-Production das mit dem Kompressor hinbekomme und der Rauschminderung. Und es stellt sich heraus, ja, der Kompressor oder was auch immer hat volle Arbeit geleistet. In meiner Aufnahme, die ich jetzt hier vorliegen habe, ist kein Rauschen mehr zu hören. Michael klingt jetzt manchmal so, als hätte man liebevoll eine Kuscheldecke über seinen Kopf gelegt, aber das macht nichts, das Rauschen ist dafür weg. Da bin ich sehr froh drum und kann euch das rauschfrei hier vorlegen. Ich hatte sogar schon überlegt, während des Gesprächs, vielleicht mache ich da so eine Geschichtsrahmung draus, dass ich irgendwie so tue, als würde er aus so einem Radio von 1960 zu uns sprechen und dann den Effekt nochmal sogar hochdrehe. Zum Glück war das alles nicht notwendig. Mein Gott, das wäre ja so viel extra Arbeit gewesen. Also, das ist das Gespräch jedenfalls. Für all jene, die neu dabei sind, herzlich willkommen. Auf euch kommt eine wunderbare Stunde zu. Oder würde ich einfach sagen, oder? Wir legen einfach mal direkt los. Ihr seid bestimmt neugierig, wie Michael Karg jetzt klingt und was es mit dieser Arbeit am Landwirtschaftssimulator und so weiter und so fort auf sich hat. Daher würde ich sagen, oder? Los geht's, ab geht's. Oder wie sie bei der Formel 1 sagen, wie sagen sie denn bei der Formel 1? Safety Car raus. Ist das denn jetzt das erste Interview? Oder also Interview ist vielleicht das falsche Wort, aber das erste Gespräch rund um deine Arbeit dieser Art für dich? Oder ist das was, mit dem du ohnehin vertraut bist?
Zu dem speziellen, jetzt das erste Mal in der Gaming-Branche.
Nein.
Davor, als ich bei der Zeitung war, hatte ich natürlich auch so eine kleine Ausstellung gemacht und dann waren mal so Awards und so weiter ein Thema und da sind natürlich auch so ähnliche Gespräche gelaufen, aber halt natürlich zu einer thematisch anderen Konstellation rund um die Branche, wo ich dann eben gerade tätig war, genau.
Sehr schön. Da bin ich mal sehr gespannt, wie es sich für dich anfühlen wird. Ich habe jetzt schon ein gutes Gefühl, auch wenn ich jetzt mit einer Frage daherkomme, die im Grunde schon direkt an den Grundfesten, ich sag mal, deines Berufsverständnisses womöglich rütteln könnte. Okay. Und zwar folgendes. Ich habe gelesen in der Vorbereitung auf das Gespräch, dass du, und das ist der offizielle Beruf, den ich immer mit dir im Zusammenhang fand, Grafikdesigner bist.
Das ist richtig, ja.
Und jetzt frage ich mich schon direkt, ist das eine Selbstbezeichnung, die du magst? Weil ich habe mir gedacht, er könnte sich ja auch nennen, also das große Wort zum Beispiel, Künstler, Artist. Warum Grafikdesigner? Magst du die Beschreibung und warum?
Ich mag Grafikdesigner aus dem Grund eher, weil das für mich mehr nach einem praktischen Bezug einfach zur Lebensrealität der Menschen und natürlich auch zu einer monetären Seite hat. Das heißt, als Grafikdesigner bist du natürlich auch immer dem Kunden gegenüber auf einer gewissen Art und Weise verpflichtet. Als Künstler musst du vielleicht nur dir selbst gefallen und freust dich dran, wenn sich andere auch zufällig über deine Werke freuen. Also deswegen diese Trennung. Grafikdesigner würde ich dann eher den praktischeren Bezug bevorzugen.
Ich finde, wie du es schon eben angerissen hast, Grafikdesigner, da schwingt sowas sehr Technisches und auch Analytisches mit. Und um Gottes Willen, das meine ich gar nicht irgendwie doof, sondern ne, es hat so einen Ton, der da so mitschwingt. Würdest du sagen, so ne, technisch, analytisch, das beschreibt auch deine eigene Arbeitsweise und die Denke dahinter?
Ja, definitiv, weil du ja rein durch das Mediengetriebene nicht nur dich auf die schöne Kunst konzentrieren kannst, sondern auch mit unglaublich vielen Tools im Hintergrund und auch auf Code-Ebene teilweise dich mit Dingen auseinandersetzen musst, um deine Gestaltung halt umzusetzen. Also deswegen liegt mir auch das Technische da wesentlich mehr.
Oh, das ist ja spannend. Ist das denn dann etwas, bei dem du glaubst, du hast da so einen eigenen, ich wollte schon sagen Kunststil, aber das ist ja das falsche Wort, habe ich jetzt gelernt. Also so einen eigenen, ich sag mal, Grafik-Design-Stil entwickelt oder besteht in deinem Job vielmehr die Herausforderung darin, ich sag mal, zur Leinwand der Wünsche deiner Kundinnen und Kunden zu werden?
Mit so einem klassischen Jein zu beantworten, natürlich hat man bevorzugte Stile, die man in seine Designs verwirklicht sehen möchte, mit dem Wissen, dass es natürlich von Kundenseite auch eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber gibt, in die man sich natürlich auch reinversetzen muss. Also es nützt natürlich auch rein gar nichts, wenn ich und der Kunde super glücklich sind und diejenigen, die das Produkt kaufen sollen oder konsumieren sollen, spielen sollen, überhaupt keinerlei Bezug dazu haben. Also das kommt ja nochmals als dritte Komponente auch noch mit rein. Deswegen versucht man mal so ein bisschen die Balance zu finden, natürlich seinen eigenen Stil reinzubringen und das variiert natürlich von Projekt zu Projekt komplett unterschiedlich. Aber es schwingt schon so ein bisschen mit, dass die Gestaltung, die ich mache, sich dann auch wieder in anderen Werken vielleicht ein bisschen wieder so widerspiegelt, wo man sagt, wenn man es nebeneinander legt, okay, gerade so im Magazindesign, wo ich viel tätig war, wenn du viele Seiten nebeneinander legst, sei es jetzt in der Zeitung oder im Uni-Magazinbereich oder dann im Stadtführer- und Tourismusbranchenbereich, du wirst da Dinge finden, ja, das scheint da irgendwie zu mögen, das scheint da immer wieder anzuwenden oder so. Und hat auch den Vorteil, dass du nach außen natürlich dann, wenn du dich bewirbst, woanders hingehst, auch immer begründen kannst, wenn die Leute das anschauen, warum du das so gemacht hast. Also, dass es nicht einer gewissen Beliebigkeit unterliegt, sondern diejenigen, die dich einstellen, auch wissen, okay, den Stil bekommen wir dann letztendlich.
Jetzt bin ich natürlich neugierig, wie würdest du denn so, ich sag mal, den roten Faden deiner Grafikdesign-Arbeit beschreiben? Ich habe mich im Vorfeld auch so ein bisschen durch dein Portfolio durchgeklickt und habe selber auch eine Antwort auf diese Frage quasi, aber ich will erstmal von dir natürlich hören, wie würdest du das denn beschreiben?
Es ist schwer, das so in Worte zu fassen. Ich würde eher sagen, durch was es beeinflusst ist. Also es ist natürlich von einer gewissen Verspieltheit geprägt, viele Details, würde ich sagen. Manchmal neige ich dazu, zu viele Details irgendwo reinbringen zu wollen, so dass ich mich dann selber wieder zurücknehmen muss und sage, okay, ist das Bild oder das Layout oder die Seite noch lesbar? Also ich würde mich jetzt nicht als minimalistisch bezeichnen. Einfluss hat natürlich auch immer so, was man so konsumiert, was man liest, welche Musik man hört, die so mehr aus dem aus der Metal-Ecke kommen, aus der Gothic-Ecke, aber auch das Thema Chill-Out-Musik oder Drum and Bass und so, also so ein bisschen so ein Stil-Mix, aber mehr so eine gewisse Verspieltheit. Würde ich es jetzt mal dabei belassen erstmal.
Ja. Jetzt muss ich mal tatsächlich kurz nachfragen. Es ist eine Nebenstraße, aber die interessiert mich sehr. Du hast gerade angedeutet, du bist, ich sag mal, den schweren Gitarrenklängen nicht abgeneigt. Ist das korrekt?
Genau, ja.
Kannst du mal ein, zwei Bands nennen, die bei dir so hoch und runter laufen? Jetzt bin ich ja hochgespannt.
Also My Dying Bride ist ein Klassiker, der rauf und runter läuft.
Natürlich wieder
das ist eine Doom-Metal-Band.
Ja. Ja.
Neurosis ist eine sehr schwere, dunkle, düstere Musik. Und dann gibt's aber auch so Bands, keine Ahnung, wie Deine Lakaien, die vielleicht ein Begriff für dich sind. Ich überlege gerade, Tool ist eine sehr...
Die ersten in der Aufzählung, die ich kenne.
Also Tool ist so... Also ich würde sagen, ich würde gern Tool aufs Papier bringen. Also dass man sagt, du hast deine ruhigen Passagen und deine klaren und dann aber auch die endlosen Drum-Soli und arrhythmischen Dinge, das gefällt mir sehr gut, ja.
Ja. Wie weit reicht denn, wenn ich das so fragen darf, die Berufskrankheit bis in dein Privates hinein? Also ein Beispiel, ich zum Beispiel gehe super gerne, obwohl mein Job gar nichts erstmal mit irgendwie Grafikdesign oder so zu tun hat, super gerne durch den Supermarkt und schaue mir ziellos Verpackungsdesigns an und denke dann so, ach guck mal, das gefällt mir nicht, dann überlege ich für mich, warum ich das mag oder auch nicht. Ist das bei dir auch so ein Ding? Musst du mit Scheuklappen durch den Supermarkt laufen oder kannst du das abschalten?
Nee, das läuft automatisch ab.
Oh Gott,
aber
wirklich?
Es belastet mich jetzt nicht. Also es vergeht eigentlich kein Tag, selbst wenn du auf der Autobahn fährst, schaust du dir die ganzen LKWs an und dann sind ja die wildesten Designs dabei dieser Speditionsfirmen. Und da fragt man sich dann immer, okay, warum haben die das so mal gemacht? Oder jetzt nicht unbedingt bei den LKWs, aber so Supermarktdinge. Magazindesign zum Beispiel, es gab zeitlang ein Magazin, das hieß Walden. Das war so rund um den Hipster, der selbst angeln geht und zelten geht und naturmäßig ist, also dieses Thema Wald sozusagen im Mittelpunkt steht. Und die haben auch sehr cooles Layout gehabt und auch umgekehrt schaust du dann wieder im Supermarkt die ganzen Fernsehzeitschriften an und denkst dir, oder die ganzen gelben Blätter, also diese ganzen Rentnermagazine, sage ich mal, und denk mir immer, oh je, der arme Kerl oder die arme Frau, die diese Dinge layouten muss. Also irgendeiner muss das ja auch layouten.
Ja.
Und da denke ich mir, okay, das ist eine gewisse Herausforderung auch, schlecht zu layouten, obwohl man wüsste, dass es anders besser geht, aber das Produkt genau so ein Layout verlangt. Ja. Also man geht automatisch so durch die Welt, ja.
Wenn du vielleicht mal jetzt in diesem Moment ein nochmal zweites Tab öffnen könntest und um Gottes Willen nicht diese Aufnahme jetzt schließen.
Ja,
ich hoffe,
klar,
wir kriegen das motorisch hin. Ich habe hier schon alles erlebt. Deswegen also auch vor allem von meiner Seite, was ich hier alles schon falsch gemacht habe. Und nochmal zurückkehrst in den LinkedIn-Chat, über den wir ja Kontakt bisher hatten. Ja. Ich würde mal gerne dich was fragen. Und zwar, ich schicke dir jetzt in unserem Chat nochmal die Webseite von OKCOOL. Und ich wäre so gespannt, wenn du die Seite nochmal öffnest, was du als Grafikdesigner so im Vorbeigehen zu dem Logo von OKCOOL zu sagen hast. Also oben, ne, der Schriftzug OKCOOL mit meinem Konterfei und den beiden Kraterchen in den O's. Und ich lade dich wirklich, also ich meine das ganz ernst, ein, vernichtend, harsch, blutig mit der Kritik geradezu fortzugehen. Du kannst hier keine Herzen verletzen. Wir sprechen hier auf einer rein beruflichen Ebene. Also du kannst wirklich hörbar den Monitor aus dem Fenster werfen. Ich nehme es dir nicht übel.
Nein, nein, ist alles gut. Ich weiß schon, was du meinst. Also grundsätzlich ist es so, dass das Logo so wirkt, als ob man bei 65% aufgehört hat. Das hat wirklich gute Ansätze. Na, also wirklich schön gemacht auf seine Art. Ja. Die serifenlose Schrift mit dem Schatten, das ist ein bisschen altbacken. Also da würde man vielleicht mittlerweile eine alte, andere Schrift wählen. Ja. Und diesen Schlagschatten, den du dahinter hast, entweder ganz oder gar nicht. Also das ist jetzt noch so ein Schlagschatten, der eigentlich nur nach rechts ein bisschen so grau versetzt ist und nur ganz leicht ein bisschen am Rand ausblurren. Entweder du hättest dann das noch mehr zurückfahren müssen oder könntest auf deinen Schatten verzichten. Was ich mag, sind die kleinen Illustrationen natürlich mit den Katzen. Wobei man jetzt natürlich nicht genau weiß, weil ich den Blog jetzt nicht von vorn bis hinten kenne, ob diese Katzen einfach nur privat bei dir wohnen oder
Mitarbeiter sind oder was?
Oder ob das noch oder ob das noch einen anderen Bezug zu Inhalten oder so hat, dass das irgendeinen thematischen Bezug hat. Und die Kaffee, also es sagt halt was über deine Persönlichkeit aus. Das Einzige, was dann natürlich ein bisschen fehlt auf der Seite, ist, okay, ich muss mich erstmal orientieren, was macht er und wer ist es überhaupt? Es gibt hier Texte, Postcard, was gibt's Neues, aber mir fehlt so ein bisschen so ein kleiner Liedtext, so 2-3 Zeilen, das ist Tom Schott, macht dies und jenes thematisch, geht's da und da drum, hier meine Inhalte. Wenn man einfach so über die Seite stolpert, müsste man sich quasi die Inhalte anschauen und könnte sich dann erschließen. Ah ja, darüber geht's. Genau. Und so diese Kombi. Also ich mag das Logo an für sich schon. Was es halt die Schwierigkeit hat, wenn du das Logo skalierst, irgendwo klein hin machst, dann verschwinden dir halt deine Katzen irgendwann. Ja. Also es, für kleine Skalierungen sind die Linien dann zu fein. Und man könnte vielleicht noch ein bisschen das T-Shirt, die Hose, noch so ein bisschen kleine Lichtschattenkanten geben, so dezent, dass es noch ein bisschen plastischer wirkt. Aber das war es eigentlich auch schon.
So. Wären das jetzt so 300 Euro, die ich jetzt zahlen würde für diese Beratung, wenn du selbstständig wärst? Das ist doch so teuer, oder?
Das ist kostenlos. Das ist quasi
Gott sei Dank, ich habe gerade schon gedacht, der Geldbeutel war schon offen.
Das Gespräch ist kostenlos. Ab dann wird es natürlich teuer. Ne? Nee.
Hast du darüber eigentlich mal ganz am Rande mal nachgedacht? Ich habe in deiner Biografie, soweit ich sie recherchieren konnte, also die Arbeitsstation, nichts gefunden dieser Art, was so in die Richtung geht von, was du eben gerade im Grunde gemacht hast, so Beratung, Consulting und so. Was? Warum eigentlich nicht?
Beratung, Consulting wäre nichts. Ist nicht so persönlich mein Thema. Als ich in der Agentur gearbeitet habe, war ich immer heilfroh, wenn ein Projektmanager zwischen mir und Kunden saß oder sitzt. Und letztendlich diese ganze Gesprächsmanagement, was möchte der Kunde und so weiter, auffängt, um es dann filtriert auf einen Punkt zu bringen, um mir zu sagen, oh, der Kunde möchte das und das und alles andere fällt weg. Wenn ich dann ich bin gern lieber mehr im Hintergrund, also ich bin auch dann keiner, der gern mit den Kunden drüber spricht, was an dem Logo jetzt noch weitergeht und was ich mir dabei gedacht habe, ich denke mir dann immer, okay, das ist mein Entwurf, entweder es gefällt ihm oder es gefällt ihm nicht. Wenn ich erst dann eine halbe Stunde drüber reden muss und ihm weich rede und es ihm dann gefällt, wäre ich nicht zufrieden. Und da gibt es dann Leute, die das dazwischen auffangen, was natürlich auch immer umgekehrt ein bisschen die Problematik hat, je nachdem wie dein Projektmanager ist, kann es auch sein, ja Mensch, das hätte ich jetzt mit dem Kunden in 5 Minuten auch geklärt, was der Projektmanager vielleicht falsch verstanden hat. Also du hast natürlich immer so eine Durchlauffunktion, stille Post würde ich jetzt nicht nennen, das wäre nicht dem Thema gerecht, aber es gehen natürlich auch immer Informationen verloren und umgekehrt gibt der Projektmanager dann auch wieder natürlich seinen Stil und seine Interpretation damit hinein, wo man auch aufpassen muss, ist das jetzt wirklich, was der Kunde will oder möchte da jemand dazwischen das in eine Richtung lenken, weil er meint, der Kunde hat es so zu mögen. Ja, das ist so aus meiner Agenturerfahrung so die Geschichte. Deswegen fällt das Consulting-Thema nicht so in meine persönlichen Vorlieben.
Spannend. Apropos Erfahrung und Agentur und Arbeit und so weiter. Ich habe ja schon jetzt aus deinem, ich sag mal, Lebenslauf herauszitiert und du hattest ja auch spannenderweise schon gesagt, du bist ja jetzt in der Spielebranche tatsächlich, aber das war ja mal ganz lange Zeit ganz anders. Und vielleicht können wir mal zurückreisen in die Vergangenheit, weil da habe ich schon direkt was entdeckt, wo ich mir dachte, die Geschichte dazu würde ich gerne hören. Und zwar habe ich herausgefunden, also das klingt jetzt nach Detektivarbeit, so schwierig war es nicht. Alles begann mit der Ausbildung zum Mediengestalter in Bamberg und jetzt kommt der Knaller 2001. For the context, 2001 war ich 12. Okay, also ein Babylein.
Ja, vielen Dank, dass du mir mein Alter wieder vor Augen hast.
Na gerne, ja. Doch, kein Problem. Also alt und weise. Ja. was mich mal interessieren würde, warum? Also warum überhaupt Mediengestalter? Was steckte da dahinter, dass du gesagt hast, ich mache jetzt diese Ausbildung?
Da gibt es ja den Satz, das Netz vergisst nichts, aber das ist trotzdem der Fall, weil einige Informationen scheinen einfach so nicht mehr zugänglich zu sein.
Ja.
Und es ging eigentlich schon noch mal ein bisschen eher los zu Schulzeiten, dass ich mich mit einem Kumpel immer getroffen habe und wir haben programmiert. Also sprich, wir wollten in die Spieleprogrammierung einsteigen und dann, wie es so ist, fängt man mit QBasic und Pascal und solchen Dingen an. Die Leidenschaft dazu oder das Interesse dazu kam sogar noch ein bisschen eher, weil ich das Glück hatte, dass mein Vater bei einem Verlag gearbeitet hat, der die C64-Sonderhefte veröffentlicht und gedruckt hat.
Ach Quatsch.
Und das heißt, da waren Listings immer drin. Und diese Listings waren ja zum Abtippen. Und Da waren seitenweise Listings zum Abtippen drin. So. Und das hat mich natürlich auch immer interessiert und fasziniert. Und ich habe dann begonnen, diese Listings abzutippen. Und
für alle ganz kurz da draußen, die Listings nicht kennen, kannst du das mal kurz erklären? Weil ich habe auch Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, die sind schüchterne Anfang 20 und ich glaube, dann wird schon schwierig langsam.
Also Listings sind einfach nur Programmcode, der in dem Magazin abgedruckt ist. Das hat sich früher Listings genannt. Das war dann in Basic verfasst. Dann ging es dann los mit Zeile 10, 20, 30, 40. Und da war dann immer Programmcode drin. Und den hat man einfach abgeschrieben. Und am Ende war eine Checksum-Summe. Und anhand von dieser Summe konntest du dir ausrechnen, ob du das, was du abgetippt hast, stimmt. Weil es natürlich fatal, wenn man da tagelang was abtippt und irgendwo einen Rechtschreibfehler drin hat. Und dann, damals gab es noch keine Editoren in dem Sinne, so mit Steuerung F suchen und ersetzen und sowas dann. Zumindest was ich damals genutzt habe. Und dann musste es natürlich stimmen. Und da ging es dann los, diese Begeisterung. Und mein Kumpel hat eben in Pascal programmiert. Und ich weiß nicht, ob dir PC-Demos, also ob dir diese Demoszene noch was sagt.
Ich habe das über meinen Vater damals so ein bisschen mitbekommen, aber wirklich nur, das sind entfernte Erinnerungen, wenn ich mal wirklich auf Meditationsreise gehe, dann ploppen da noch so Bilder auf, aber es ist nicht bewusst wirklich.
Also fernab von damaligen Grafikkarten und DirectX und Unity Engine und Unreal Engine haben die Leute damals mit den ganz einfachsten Mitteln in Pascal, C++ oder was es da noch gab, Demos programmiert, die möglichst 3D-Effekte gezeigt haben, kombiniert mit Musik und in dieser Kombination mit diesen 3D-Effekten mit Musik ist so eine Art programmiertes Video draus geworden. Und die haben immer versucht, möglichst die Möglichkeiten der Programmierung damals auszunutzen, was im 3D-Bereich möglich war. Und das Besondere daran war dann auch noch, dass es Demos gab, die in 64 Kilobyte oder in 4 Kilobyte, also in ganz geringen Dateimengen gepackt waren, winzig klein, und sobald du die gestartet hast, haben sich da ganze Welten eröffnet. Natürlich nur damals noch auf geringeren Auflösungen. Damals waren das wahrscheinlich 640x480 Pixel, also oder Super VGA, dann 1200 oder irgendwas, also maximal 1024. Und es waren aber beeindruckende 3D-Effekte. Und das wollten wir halt auch machen. Und wie es halt so ist, oder wie es damals noch so war, es gab ja halt kein komisches Internet. Das hieß, du musstest in den Laden gehen und dir ein Buch kaufen, das nichts anderes auch wieder hatte als Code und Beispiele, wie solche Sachen programmiert werden. Und dann gab es so verschiedene Entwicklertreffen, wo sich Entwickler wieder getroffen haben, hin und her gefahren sind durch Deutschland mit den riesigen Monitoren und die aufgebaut haben und vorgestellt haben. Und so hat sich das ein bisschen im Laufe der Zeit entwickelt. Dann gab es die Dusmania, das war so ein Hobby-Entwicklertreffen, wo verschiedene kleine Entwicklerteams Spiele programmiert haben und die vorgestellt haben. Und manche sind sogar damals auch veröffentlicht worden. Ganz, ganz vieles ist einfach dann in der Schublade verschwunden und war einfach nur wie damals, wenn du eine Band gründest und suchst 5 Musiker mit 16, dann findest schnell das Erste, was du hast, ist ein Logo für deine Metalband und da passiert nichts mehr. und dann trifft man sich 3-mal zum Proben vielleicht und das war's dann. Und aber manche haben es weiterverfolgt und mein Kumpel hat programmiert und ich habe mich dann so ein bisschen auf den Grafikteil eben konzentriert, sprich in 3D Max, 3D Objekte und verschiedene Grafikspielereien gemalt. Mhm. Und zur damaligen Zeit, das war dann so 99 dann auch, also noch vor der Ausbildung, kam Dark Basic auf den Markt. Da ist eine Entwicklungssoftware, die auf Basic beruht, aber viel, viel weiter fortgeschritten war. Also du konntest dir mit einfachen Befehlen 3D-Objekte laden und die waren dann in der Welt drin. Und da sind wir mit dem deutschen Vertrieb in Kontakt gekommen, weil wir viel mit dem englischen Entwickler zu tun hatten. Und der englische Entwickler hat dann gesagt, ja, wenn das im deutschen Markt rauskommen soll, da sind 2, die kennen sich aus, kontaktier doch mal die. Dann konnten wir eben den Kontakt aufnehmen zu CDV, hieß der Verlag damals, und BHV, den gibt's auch noch, die den Vertrieb in Deutschland gemacht haben und gesagt, dann könnt ihr uns die Anleitung übersetzen. Und das war so das erste Mal, so wo man so ein bisschen gesagt hat, boah, das ist das Hobby, haben wir einen Weg gefunden, wo man jetzt auch mal Dollarzeichen oder Mark, D-Mark-Zeichen dann in den Augen auch ein bisschen sieht. Und dadurch war so dieser Wunsch, okay, mich interessiert das Technische und das Grafische beidermaßen. Wie kannst du das irgendwie beruflich unter einem Hut bekommen? Und dadurch bin ich dann eben zu der Ausbildung des Mediengestalters gekommen. Dann bin ich in die Werbeagentur eingestiegen, weil bei uns das in der Gegend halt keinerlei Spieleprogrammierfirmen waren. Ja.
Ja, das apropos bei dir in der Gegend, darauf werde ich später nochmal kommen. Das ist ja hochinteressant. Spielte da oder war jemals auch der Gedanke zu dieser Zeit im Raum, Spieleentwickler zu werden? Ich weiß, damals, das weiß ich auch in anderen Gesprächen, war das alles noch nicht so präsent, dass man das auch einfach werden konnte. Heute gibt's ja überall die Universitätsstudiengänge und es ist einfach auch bekannter, wie man in diese Branche reinkommt. Also kann mir schon vorstellen, warum man nicht sofort drauf auf diese Idee kommt. Aber trotzdem muss ich fragen, stand das mal im Raum?
Als Hobby, dass wir das versuchen.
Richtig beruflich.
Nee, genau, dass wir das dann halt so weit das Hobby treiben, dass es dann zu Beruf werden könnte. Das haben wir damals durchaus probiert. Also durch den Einstieg zu CDV und BHV waren wir dann auch auf der Gamescom Games Convention, in Leipzig. Also,
ja, krass. Na,
und waren dann im Indie-Bereich und haben da so im Indie-Bereich einen kleinen Stand gehabt. Und das Jahr drauf dann waren wir auf der Games Convention in Leipzig auch vom BHV-Stand und waren quasi der Ansprechpartner für Dark Basic und für die Community. Und das war so, das ist die Idee, ne, gut, schauen wir halt mal, wo die Reise hingeht. Vielleicht intensiviert sich ja da irgendein Kontakt und es wird wirklich was Berufliches draus. Der Wunsch war schon da, doch.
Jetzt kann ich nochmal drauf zurückkommen mit der Region. Das ist schon so ein bisschen ein kleiner Vorgriff, aber das ist einer der roten Fäden, die mir aufgefallen sind in der Vorbereitung. Und zwar, wenn ich mir so die Städte angucke, sage ich mal, bei denen du beruflich hängen geblieben bist, also Bamberg, da sind wir mit der Mediengestalter-Sache, Giant Software, wo du heute arbeitest, ist in Erlangen, jetzt wohnst du, wie ich weiß, in Nürnberg. Das ist alles Franken und Umgebung. Also ist das eine ganz große Liebe und Leidenschaft zu dieser Region oder war das einfach Zufall?
Das war ein bisschen Zufall, aber durchaus auch Teil des Plans ein bisschen. Ja. Ich war dann habe dann mal in einem Stadtmagazin gearbeitet, das dann zwischen Coburg und Bamberg herausgekommen ist und habe dann den Kontakt zum Chefredakteur von der Bamberger Zeitung herstellen können. Und für mich war dann immer so das Ding, okay, hier in der Region ergeben sich genug Möglichkeiten, dass du auf einem gewissen Level durchaus auch höher und weiterkommen kannst, sowohl für dich persönlich als auch ein bisschen so beruflich oder so, ohne, und das ist das, weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, ohne dass aber alle hierher wollen. Also
du hast deine Ruhe.
Genau. wenn du jetzt sagst, du bist in Berlin, München und anderen Großballungsräumen dieser Gegend, da wollen natürlich alle hin, da wollen natürlich alle einen Job und das steigert sich natürlich, dass die Konkurrenz natürlich auch dementsprechend vorhanden ist. Und so war das immer diese Gegend, genau die richtige Nische zu sagen, okay, Nürnberg ist so die Grenze und dann Bamberg ist so ein, oder beziehungsweise Coburg ist so die andere Maximalgrenze, in der du dich bewegst. Und auf jeden Fall immer also bisher hat sich immer was ergeben, das für mich persönlich sehr interessant gewesen ist. Dass der Wunsch nach der fernen, weiten Welt, der hat nicht so entstanden, noch nicht so entstanden.
Was ist denn das Weiteste, wo du mal beruflich, also auch dauerhaft warst, wenn es da überhaupt was gibt, außerhalb weit weg von Franken?
Nix.
Das ist ja fantastisch. Da muss ich anders fragen. Übrigens, ich komme ja auch aus der Region, wenn ich jetzt das nicht komplett falsch aufsage, direkt hart an der Grenze Oberfranken-Unterfranken, Wertheim am Main, ich weiß nicht, ob das dir ein Begriff ist, aber ach, guck mal, ist es dir ein Begriff oder war es das höfliche Ja? Ich verstehe dich akustisch.
Es ist mir ein Begriff, ja.
Pass auf, dann gehe ich nochmal eine Ebene drunter, weil Wertheim ist ja nur die Kreisstadt da. Ich komme aus Grünwörth, ist das bekannt?
Das ist jetzt kein Ding mehr. Ich kenne da noch.
Ah, schade, ich war kurz aufgeregt.
Würzburg ist natürlich klar, Heidenfeld und Miltenberg, Tauberbischofsheim und
Genau. Sehr gut. Ach, na gut. Aber dann kommen wir aus derselben Ecke, das ist ja lustig. Dann muss ich nämlich die Frage anders stellen. Kannst du mal den Leuten da draußen, mich würde es auch mal hören, interessieren, wie du das so beschreibst, erklären, warum man es da durchaus gut aushalten kann? Also ich denke jetzt persönlich vor allem an Landschaft und Stadtbilder. Ist das was auch bei dir resoniert?
Du hast halt einen guten Mix, sag ich mal, aus einer gewissen wie es du vorhin formuliert hast, du hast deine Ruhe, aber bist du nicht allzu weit weg, wenn du sagst, ich hätte gern mehr. Also wenn du jetzt sagst, du möchtest nach München fahren, dann bist du auch in einer Dreiviertelstunde hingefahren und auf größere Konzerte möchtest. Aber so die ganze Gegend, die Gastronomie vor allem, der ganze Tourismusbereich und auch die landschaftliche Abdeckung mit Sport und Gestaltung hat schon einen sehr hohen Wert, sage ich jetzt mal, der natürlich also für mich auch immer die Nähe zu Nürnberg sehr stark genossen hat, weil das auch so von der Größe mit 400.000 Einwohnern letztendlich alles da ist, was ich gebraucht habe. Also wenn ich dann mich in München oder Berlin sah, sage ich, das ist eine coole Stätte zum Besuchen, aber wohnen bitte nein. Sei es aus Verkehrsgründen, sei es aus, wie ich schon gerade erwähnt habe, beruflichen Perspektiven heraus und was natürlich auch die Lebenskosten anbelangt, spielt natürlich auch eine entscheidende Rolle. Ja. Und, was aber auch nicht vergessen darf, was mich so nebenbei noch erwähnt, in Coburg ist ja auch Crytek, also die Entwickler von Far Cry, sehr, sehr lange gewesen. Und das kleine Kurzanekdote, als ich damals bei dem Stadtmagazin war, das in Coburg rauskam, oder noch viel eher, ich war damals bei einer Messe, wo der Entwickler von Crytek, einer der drei Brüder, mit einem PC alleine da saß, mit seinem Monitor, einem PC und X-Isle vorgestellt hat. Das war dieses erste Demo, was sie damals gemacht haben, so eine Dinosaurier-3D-Insel. Und kurze Zeit später bin ich hingegangen und habe gesagt, kann ich mal ein Interview mit euch machen? Dann waren die alle drei von mir geguckt und haben ein Interview mit mir gemacht. Das wäre ja heutzutage undenkbar gewesen, da so ranzukommen. Das heißt, sie waren da auch noch so am Anfang ihrer Dinge und haben dann einfach mal mit einem kleinen Stadtmagazin in Coburg ein Interview gemacht. Auch und das wieder, um den Kreis zu schließen. Also es gibt viele Hidden Champions, dieses überstrapazierte Wort hier in der Region, was man halt, oder wie in vielen Regionen, was du erstmals vielleicht gar nicht immer so vermutest, wenn du dir in Google Maps die Karte anschaust.
Ja. Ich habe dann gesehen, auch nach dieser Ausbildung zum Mediengestalter, da folgten einige Stationen, bis du dann bei Giant Software in Erlangen gelandet bist, die ihren Sitz in Erlangen haben, meine ich. Gibt es da eine Station, die du da rausgreifen wollen würdest und sagen würdest, okay, die war auf eine Weise, bevor wir jetzt bei Giant Software ankommen, eine, die für dich ganz besonders wichtig war?
Na, die lange Zeit bei der Mediengruppe Oberfranken war natürlich sehr wichtig, weil ich da als Art Director für die Zeitung oder deren Zeitungsprodukte gearbeitet habe. Und wenn man sich jetzt natürlich vorstellt, was gibt's in der Zeitung groß zum Layouten? Unser Ziel war immer, besondere Seiten zu gestalten. Also sehr infografiklastige, sehr illustrative Seiten, die sich dann auf den ersten ein, zwei Seiten wiedergespiegelt haben. Das heißt, wenn du die Zeitung aufschlägst, hast du erstmal auch layoutmäßig was geboten bekommen.
Ja.
Das ist dann auch bei Wettbewerben teilweise eingereicht worden. Wir haben dann auch mal mit einer Grafikvolontärin zusammen den DBA Infografik Award gewonnen. Und da habe ich natürlich sehr viel gelernt darüber, zum einen, wie Medien funktionieren, was die Zeitungs- und insgesamt die Medienwelt anbelangt, und auch diese Zusammenarbeit mit Redakteuren, mit Kunden, nochmal das zu trennen, was der Unterschied ist. Und das war dann so das Entscheidende für mich als Beruf. Okay, möchte ich für ein Produkt arbeiten, das mir eigentlich völlig egal ist? Und es kommt nur ein externer Kunde und sagt, hey, ich brauche da ein neues Logo oder eine neue Kampagne für meine Brauerei, mach mal. Oder ob ich wirklich für die Firma an den Produkten mitarbeite und wir alle quasi gemeinsam ein Produkt schaffen, das dann am Markt eine Resonanz bekommt. Und du hast natürlich dann von den Lesern auch wieder viel Resonanz bekommen und hast jetzt nicht irgendwie nur ein Produkt wie in der Agenturzeit gemacht. Das gefällt dem Chef und dem Stellvertreter und damit war es erledigt, die Rechnung wird bezahlt. Das war sehr, sehr prägend.
Warum bist du da weg?
Aus dem Grund, weil ich, da war ich 10 Jahre dann tätig.
Ja,
und
ja, wow.
Du hast natürlich auch dann gemerkt, natürlich, wenn du den Markt weiter beobachtest, wo geht die Reise weiter hin? Und es natürlich auch nichts hilft, wenn alle bei der Zeitung sagen, wow, wie super toll das alles ist und wie toll wir uns finden. Aber draußen dann, wenn du sagst, die Entwicklungen gehen weiter, gestalterisch und auch technologisch, die Leute, die dich einstellen sollen, können für sich wieder nicht vorstellen, dass jemand, der 10 oder 20 oder 30 Jahre lang bei der Zeitung war, dass der jetzt noch einmal was ganz anderes bei uns auch hinbekommt. Also was natürlich in der Zeitungsbranche, ist ja kein Geheimnis, sind die sinkenden Auflagen. Und du hast dann immer das Gefühl bekommen, okay, du kannst zwar was machen und kannst interessante Produkte gestalten, aber der Markt konsolidiert sich trotzdem von allein auf weniger Leser, auf weniger Produkte, auf geringe Auflagen. Man hat dann auch viel versucht mit modernen Mitteln, Design Thinking, Projekten, agile Methoden im Allgemeinen, externen Coaches, immer was zu bewegen. Das aber nur natürlich nur in Abonnentenzahlen sich auch nur bedingt ausgewirkt hat. Und diese Kombi aus, okay, wie kann es beruflich für mich weitergehen, perspektivisch, und wie entwickelt sich der Markt, waren so die Entscheidung, okay, jetzt wird es dann mal Zeit, nochmal woanders fürs Portfolio was zu machen. Ja.
Ich sehe dann nämlich, vor diesem Sprung dann in die Spielebranche hinein, gab es dann nochmal zwei ganz kurze Stationen und beide kann ich überhaupt nicht zuordnen. Also sagt mir leider gar nichts, weil das auch nicht die Welt ist, in der ich mich bewege. Und zwar einmal sehe ich hier Ende der 2010er, war es dann 2019, 2020, Media Design bei der, Achtung, völlig unbekannt, mir persönlich, FAI Aviation Group. Mhm. Ich kenne sie nicht. Und danach Content Designer bei Spirit Link. Und dann gab es nämlich den Sprung in die Spielebranche. Sind das noch zwei Stationen, die so in den, ich sag mal, in das Reich der Orientierung fielen? Oder hattest du da Hoffnung, dass du da länger sein kannst?
Also die Zeit bei der FAI Aviation Group war sehr, sehr cool. Weil das hat sich eher so, die Stelle war ausgeschrieben und ich ging auf die Internetseite. Und die hatten eine FAI Rent a Chat, hieß das damals auch. Also miete einen Chat. Und er hat eine furchtbar altbackene Internetseite.
Stil. Noch altbackener als das Logo von OK Cool.
noch viel altbackener.
Nein, ich habe es schon verarbeitet. Ist in Ordnung, also, kein Problem.
Das war wirklich so Stand 1998, kann man sagen.
Boah.
Also
Retro.
Retro. Und ich dachte auch, hast, okay, was machen die? Kann man sich da einen Chat leihen, so wie man halt mal einen Hubschrauber mietet für eine Stunde? Und ich hatte ja vorhin erwähnt, Hidden Champions. Wer auch immer mal sich mit FAI kurz befasst, das ist wirklich einer dieser Hidden Champions. Der Nawalny zum Beispiel, der russische Oppositions, der da jetzt gestorben ist, Oppositionsanführer, der wurde damals von der FAI Ambulanz rausgeflogen aus Russland und hier in Deutschland behandelt und da ist die FAI quasi tätig gewesen. Das heißt, das ist ein großes Unternehmen, der Nürnberger Flughafen mit mittlerweile drei Hangarhallen großen, 15 Jets international tätig, das große Gebiet der Ambulanz. Das heißt, wenn du reich bist und möchtest jetzt von heute auf morgen eine Operation in einem fremden Land durchführen dann und das nötige Geld hast, dann mietest du dir einen Jet und fliegst dahin, lässt dich operieren, wirst wieder mit einem Ärzteteam zurückgeflogen. Natürlich auch ganz viel Versicherungsthemen, die da eine Rolle spielen. Ja. Das heißt, wenn du im Ausland verunglückst, dann wirst du, ist die FAI die Firma Nummer eins eigentlich in Deutschland, die dich dann aus diesem Land wieder rausfliegen kann. Die haben ganz viele UN-Flüge gemacht in speziell schwierige Länder und da war ich für Marketing und Fotografie und die neue Internetseite tätig und konnte natürlich dann in Flugzeuge reinklettern, wie ich wollte. Wir haben dann auch ein komplettes Flugzeug alt gekauft, ist komplett innen neu gestaltet worden und ich habe einen Entwurf bekommen von einem Gestalter und meine Aufgabe war es dann, diesen Entwurf als 3D-Modell umzusetzen und diese Vektordateien dann weiterzugeben an das Lackierungsstudio, die Folien da dafür herstellt. Und es ist natürlich schon cool, wenn du weißt, da fliegt jetzt ein Flugzeug durch die Welt und die hat deine Bedruckung oder so. Und das war eine sehr coole Zeit. Und das würde, um den Faden nicht zu verlieren, ich möchte quasi für ein Unternehmen arbeiten, wo du deine eigenen Produkte halt auch gestaltest und mitprägen kannst. Also es macht einen Unterschied, ob jetzt okay, cool sagt, pass mal auf, ich brauche eine neue Internetseite, Michael, mach mir mal eine, ja, dann mache ich dir eine.
Oder, Vorsicht! Ne? Ja, nur, ich habe Angst, weil es jetzt weitergeht.
Ne, oder du sagst, pass mal auf, okay, cool, such einen Grafiker, wir möchten einen Grafiker einstellen und du arbeitest ja. Für okay, cool, machst die Internetseite, machst aber auch alles Weitere. Was audio, visuell, videomäßig und so weiter. Ja. Und dann bin ich Teil von deinem Team. Und das ist eine ganz andere Arbeitsweise dann, als wenn ich sage, okay, ich habe in zwei Wochen, okay, cool, die Seite neu gemacht und das Thema ist beendet, Rechnung, tschüss. mir egal, wie es dann weitergeht, ja. Ne, mit dir.
Ja. War das jetzt eine Bewerbung? Nur damit wir jetzt uns nicht missverstehen. Also
jetzt weiß ich natürlich
Achtung,
nicht, wie.
Bevor du antwortest, ne, wir wissen, Giant Software wird zuhören. Vorsichtig, was du jetzt sagst.
Ja, wir haben das Thema Hidden Champion gehabt. Ich weiß natürlich nicht, welcher milliardenschwere Konzern hinter OKCOOL steckt.
Ja, ich bin der Konzern.
und ich das von außen jetzt auch noch nicht so umreißen kann, wie groß das eigentlich schon alles
gigantisch,
ist.
Gigantisch,
ne?
Ja. Wirklich. Ja.
Genau.
Ja, sehr schön. Ja, aber verstehe. Das ist ja super spannend. Ja, an dem Punkt verstehe ich total. Und dieses Spirit Link, das folgt dem Anschluss dann?
Genau, das war dann, leider Gottes kam dann Corona und dann sind die Marketingaktivitäten bei dieser Flughafengesellschaft sehr, sehr, sehr rapide eingestellt worden. Mit der offenen Geschichte, ja, du weißt halt überhaupt nicht, wie es und wann es weitergehen kann. Ne? Und dann Spirit Link, beziehungsweise eine Agentur, die nur im Pharma-Bereich tätig ist, das war für mich genau das krasse Gegenteil von zu all dem, was ich jetzt gesagt und behauptet habe. Weil das dann in dem Bereich war, wo es nur B2B, also nur Business-to-Business ist. Und das heißt, du hast keine wirklichen Endkunden-Consumer-Markt, sondern das war dann für größere Industriekonzerne, die ich jetzt nicht unbedingt nennen möchte, wo du aber zum Beispiel Newsletter für Ärzte gemacht hast. Du hast keine Ahnung gehabt, ob der Newsletter für den Arzt auch überhaupt gelesen wird. Und dem Arzt behaupte ich jetzt mal, war es scheißegal, wie das Ding aussieht. Und diese größeren Unternehmen, die haben aber wahnsinnig viel Geld. Und dieses Geld wird dann in Projekte investiert, wo du weißt, wir machen das, wir verrechnen das. Und ich kann aber meiner Mutter nicht erklären, was ich überhaupt jetzt die letzten 4 Monate gemacht habe. Es interessiert niemanden, es sieht niemand. Das war so dieses ganz andere krasse Ding. Und wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Natürlich ein bisschen durch den Druck von Corona.
Ja.
Und auch das Interesse dran, für solche größere Unternehmen mal zu arbeiten. Und was man sagen muss, diese Agentur bietet unglaublich gute Arbeitsbedingungen, was Homeoffice und die ganze Teamarbeit anbelangt. Also sowas und auch wie du gewertschätzt wirst im Sinne von Feedback einholen, wie es einem gerade geht, was möchtest du machen, wie ziehst du deine Ziele, aber das hat mir halt nichts weiter genützt, wenn ich dann das Endprodukt oder meine Tätigkeit keinen Sinn gesehen habe. Ja. Und dann kam Giant Software, genau.
Ja, und das ist jetzt der Knaller. Wieder quasi ein großer Wendepunkt. Eben hast du noch gesagt, ne, wenig Leute bekommen wirklich damit, was du machst. Jetzt genau das Gegenteil. Für all jene da draußen, die es nicht kennen und die wahrscheinlich auch die Anmoderation verschlafen haben. Giant Software, also vor allem Vertrieb und Herstellung von Farming Simulator X1000. Und da bist du jetzt da, seit, ich habe es mir aufgeschrieben, 2021. Ich habe so viele Fragen. Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, kannst du mal ganz kurz umreißen, was du da genau jetzt eigentlich machst?
Also bei Giant Software sind wir in einem Grafikerteam von drei Grafikern, zwei Kolleginnen und ich. Und wir machen eigentlich seit im Speziellen, seit vor allem Giant Software den Vertrieb selbst übernommen hat, also selbst Publisher ist, eigentlich alles, was rund um die Marketingaktivitäten anfällt, bis zum im Spiel selbst, auch die UI ist jetzt von der Kollegin mitentwickelt worden oder Texturen, die im Spiel auftauchen. Die Gamescom ist jetzt demnächst alles, was wir zur Gamescom, Messewende, der ganze Stand, wie der Stand aussehen soll, die Abwicklung dann mit dem Dienstleister, der den Stand baut. Wir haben unser eigene FarmCon, also ein Community-Treffen, wo jetzt auch dieses Jahr über 3.500 Leute nur wegen den Farming Simulator gekommen sind nach Marktoberdorf zu Fendt. Und da gibt es natürlich auch unglaublich viel vorzubereiten. Die Präsentationen, die ganzen, bei uns heißt die ganzen Assets, die benötigt werden, um so ein Event abzudecken, über die Einladung, die Banner, die Roll-Ups, alles, was das Event prägt in seiner Gestaltung. Alles, was in den sozialen Medien auftaucht, rund um den Farming Simulator, ist von uns erstellt. Die Inlays, die, wenn du das Spiel kaufst und die Packung aufmachst und eben das Artwork siehst und was auf der Rückseite steht. Ich mache auch die Fotografie, also alles von unserem Merchandise, alles fotografieren wir selbst und stellen es in den Shop halt rein. Da gibt's auch ganz viel Pullover, T-Shirts, Schlüsselanhänger, Mausmatten, was wir nicht alles haben. Das muss ja auch fotografiert und bearbeitet werden. Und dann gibt's noch die Farming Simulator League auch. Es gibt sogar einen E-Sports rund um den Farming Simulator, wo auch richtig, da geht's auch richtig um Geld. Da kommen auch richtig Teams zusammen und auch da muss wieder, fällt jede Menge Gestaltung an. Und was noch spannender ist, Giant Software war jetzt ja nur für den, in Anführungszeichen nur für den Landwirtschaftssimulator erwähnt. Wir haben dann mittlerweile noch Farming Simulator Kids rausgebracht und eine Kooperation, keine Kooperation, sondern Straight 4 ist jetzt quasi der Entwickler, wo wir der Vertrieb sind für Project Motor Racing. Also ein Rennspiel, das von einem externen Studio entwickelt wird, aber dann von uns gepublished wird. Und da gibt's künftig auch wieder genug zu tun. Ja.
Und nicht zu vergessen, das Debütspiel von Giant Software 2010, Demolition Company. Dürfen wir auch nicht unerwähnt lassen. Also, ich finde es ja ganz kurios, weil das sticht so toll heraus. Ja, dem sieht man das Alter noch richtig an. Das ist wirklich.
Ja, definitiv. Es gibt auch noch den Skiregion-Simulator, der ist ungefähr aus der gleichen Zeit. Und diese beiden Projekte sind dann wohl scheinbar recht schnell wieder beerdigt worden.
Ja. Und du, um das auch nochmal herauszuheben, weil dazu habe ich da auch nochmal eine Frage, auch zuständig mit deinem Team gemeinsam für das Packungsdesign im Grunde, also ne, das Bildchen, das man dann auf der Spielepackung sieht beim Landwirtschaftssimulator.
Genau, ja. Das wird, sag ich mal, relativ aufwendig bei uns, bearbeitet und auch diskutiert, weil es natürlich das Key Artwork ist, also das, was dann überall auftauchen wird.
Ja, dazu kommen wir gleich. Vorher noch kurz die eine Frage, weil das müssen wir noch auffüllen, weil das ist jetzt eine kleine Lücke. Wie kam es denn jetzt zu Giant Software? Also das ist ja was, du hast ja vorhin schon erzählt, das ist der schöne Bogen. Das war immer schon auch interessant für dich, ne? Spielebranche, auch gerade eben in deiner Funktion, den Job, den du jetzt machst. Und jetzt hat es tatsächlich geklappt. Jetzt würde mich mal interessieren, wie kam es denn dazu? War das jetzt Zufall, dass Giant Software gerade nicht nur in deiner Nähe da sitzt, sondern auch eine offene Stelle hatte? Oder war das was du schon länger im Hinterkopf hattest, weil du die Spiele gespielt hast? Also wie kam es jetzt zu dieser Vereinigung?
Genau so, wie du gesagt hast, das war purer Zufall. Und ich kannte auch die Firma natürlich an für sich schon mit dem Verbindung mit dem Landwirtschaftssimulator, hat aber keinerlei Ahnung, wo deren Standort ist.
Ja.
So, und dann war ich auf LinkedIn, habe zu der Corona-Zeit, also war ja immer noch Corona, wo ich bei der Pharmaagentur war, auch mal geguckt, was gibt's denn noch so. Und dann sehe ich eben Giant Software und dann gehe ich auf die Seite und mir hat's immer noch nicht so richtig gedämmert. Und sehe natürlich dann auf giantsoftware.com, die machen den Landwirtschaftssimulator. Und da gucke ich im Impressum nochmal, die sind ja in Erlangen. Das ist ja nur 12 Minuten Autominuten weg. Und dann bin ich heim, habe alles stehen und liegen lassen und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt eine Bewerbung fertig. Meine Frau wusste da noch nichts davon. Ich sagte, pass auf, als sie dann heimkam, egal was du sagst, ist mir egal. Ich habe mich da jetzt beworben, auch wenn es gar nicht der Plan war und so weiter, bei dieser Spielesoftware. Sie hat natürlich auch keine Ahnung gehabt und hat uns schon Verarmungsfantasien aufbeschworen, ja, kurzzeitig, weil sie auch nicht wusste, ja, was, wie eine Spielefirma könnte überhaupt die Rechnung bezahlen. Wie, ja, auch ja, das wieder das Thema Hidden Champion. Du hast ja keine Ahnung teilweise, wie umfangreich und groß manche Firmen und manche Produkte sind, was du so dir im ersten Moment gar nicht vorstellst. Und dass ich dann jetzt in 30 Minuten mit dem Rad hinfahren kann zur Arbeit, ist natürlich perfekt, ja.
Abgefahren. So, und jetzt können wir wieder zum Cover kommen. Ich würde einfach mal gerne ein bisschen hören, wie du da gemeinsam mit deinem Team eigentlich vorgegangen bist. Weil was mir auch erst ehrlich gesagt in der Vorbereitung auf dieses Gespräch aufgefallen ist, es gibt ja, ich sag mal, eine Darstellungskonvention bei diesen Covern. Also seit Anbeginn aller Zeiten, seit es diesen Landwirtschaftssimulator gibt, ist die Struktur, sage ich mal, des Covers, das, was man sieht, wenn man das Spiel in die Hand nehmen würde oder auch die Key Art, immer gleich aufgebaut. Also man sieht, wenn man es ganz grob beschreiben wollte, im rechten Vordergrund immer so eine Art Trecker, ein Traktor oder irgendwie sowas, so ein landwirtschaftliches Gerät. Und dann links von diesem Traktor, also von uns aus gesehen links und rechts von dem Traktor, beginnt dann Landschaft. Und das kann je nach Spiel, je nach Landwirtschaftssimulator mal ein Wald im Hintergrund sein, der gerade abgeholzt wird. Natürlich eine Wiese, ein Weizenfeld. Ja. Aber die Grundelemente sind immer die gleichen. Und das bedeutet ja, ihr habt ja schon mal, wenn man es positiv formulieren will, ich sage mal einen roten Faden, ihr habt nicht mehr komplett das weiße Papier. Aber wenn man negativ formulieren will, es gibt schon ein paar Konventionen, die man einhalten muss, in deren Rahmen man dann nur kreativ sein kann. Also, um das alles nochmal zusammenzuführen, wie seid ihr das angegangen?
Das ist genauso, wie du sagst, dass der Stil natürlich schon sehr prägend war, wie das, ja, Produkt auf dem Markt erscheint und kommuniziert, was natürlich auch den großen Vorteil für alle Konsumenten und Spieler hat, dass der Wiedererkennungswert sehr hoch ist und der Aha-Effekt ist, dass eine neue Version dann gleich da ist. Und dann spielt sich natürlich, ja, im Kopf sofort ein Thema durch, weil man das Spiel kennt. Würde das zu stark variieren, müssten die Kunden sich immer erstmal vergewissern, ach ja, das ist wieder die gleiche Serie, jetzt haben sie ein anderes Cover gemacht. Ist das Spiel denn überhaupt noch das gleiche? Ist es noch genauso gut, wie es kannte? Oder hat sich da jemand jetzt anders, ja, durchgesetzt und das anders gemacht? Und so haben wir natürlich jetzt bei dem neuen Cover gesagt, okay, die Entwicklung geht weiter auf der Stilebene, aber wir wollen schon was anders machen. Und wenn du jetzt die zwei Cover nebeneinander legst, vom 22er und das neue, dann wirst, ja, du schon sehr stark Veränderungen vorfinden, dass das ganze Bild wesentlich dynamischer geworden ist, dass die Perspektive hat sich ein bisschen verändert und wir wollten einfach diesen Fahrcharakter, diese Dynamik mit reinbringen und noch zusätzlich an der Lichtstimmung was ändern. Vorher war es immer so 12 Uhr mittags gefühlt, brennend heiße Sonne und auf dem Feld, ja, der Traktor steht, weil keiner arbeiten kann, weil es eh schon viel zu heiß ist.
Ja.
Und jetzt war so die Idee, okay, ein bisschen diesen cozy Wellness-Effekt, dieses Spiel ja auch hat, was die Leute spielen. Das ist ja kein hektisches Spiel, das ist ja ein Spannungsspiel für ganz, ganz viele, die das stundenlang spielen und einfach runterkommen dabei. Und diese Sonnenuntergangsstimmung und dieses entweder vom Feld heimfahren oder zum Feld hinfahren, je nachdem, ob man es jetzt als Sonnenauf- oder Untergang interpretiert, das so ein bisschen auf dem Cover rüberzubringen. Und das war so die Grundidee erstmal. Mhm. Ja.
Ich bin gespannt, wie es gleich weitergeht. Nur dazu kurz, mir fällt es jetzt auch erst auf, während du erzählst, das ist der erste Traktor, den ihr jetzt quasi aufs Cover gepackt habt für den Teil 25, der wirklich in Bewegung zu sein scheint. Alle anderen, das ist mir auch nie aufgefallen, stehen. Bei manchen werden so Reifenspuren angedeutet, ne, so im Sinne von, hier ist der mindestens einmal schon lang gefahren, aber alle stehen, und das fällt mir jetzt erst auf mit dem Vergleich mit dem aktuellen, weil da, wie du auch sagst, die Dynamik eine ganz andere ist. Und ich muss auch sagen, das meine ich wirklich ganz ernst, ich finde das Cover von dem Farming Simulator 25 sehr ästhetisch. Das Vorgängerspiel Farming Simulator 23 oder 22, die sind sich da sehr ähnlich. Das wirkt so ein bisschen, wie sage ich das denn jetzt? Das hat so einen besonderen Look. Es sieht alles ein bisschen zu clean aus und ein bisschen zu... Ich bekomme so eine Assoziation, die frühen Lernspiele aus den mittleren 2000ern. Das ist irgendwie so ein Vibe, den ich bekomme. Der ist bei mir positiv besetzt. Ich finde das charmant. Aber dieser neue Teil, an dem du da auch mitgestaltet hast, der ist in einer anderen Liga. Und das meine ich jetzt nicht unbedingt im Sinne von, das ist alles jetzt besser, sondern auch, das ist einfach ein anderer Stil, der hier verfolgt wird.
Genau, das trifft es eigentlich sehr gut. Das war auch aus unseren Besprechungen so das Ding. Wir wollen quasi ein bisschen diese, was Simulatoren eher grundsätzlich ein bisschen dieses Klischee haben, naja, das sind so die Nebenspiele, ne, die richtigen Spiele, ein bisschen verlassen, noch professioneller quasi auf dem Markt aufzutreten, noch mehr ein einheitliches Bild abzugeben. Und diese Besonderheit aus dem Look, den du da erwähnst, der kommt ein bisschen daher, dass zwar der Hintergrund immer der gleiche ist, aber für regionale Märkte gibt es Austauschtraktoren. Das heißt, in Amerika hast du den Case, in Deutschland hast du den Fendt, in anderen Ländern, ich weiß jetzt von 22 nicht mehr auswendig alles, aber wir haben jetzt von 25 jetzt quasi zum Beispiel Valtra, Klaas, Case und Murgi Ferguson. Also vier unterschiedliche Traktoren für die unterschiedlichen regionalen Märkte. In Amerika wirst du einen anderen Traktor drauf finden als in Deutschland und in den skandinavischen Ländern auch. Aber die Herausforderung war, es soll nicht auffallen. Also es soll auffallen, es soll sein, als ob das quasi ein Bild ist. Der Traktor fährt da und es hat ein Gestalter quasi durchgezogen. Dementsprechend aufwendig war es natürlich, eine Szenerie zu schaffen, wo du auch sagst, du kannst mit den Traktoren austauschen. Die haben ja auch unterschiedliche Dimensionen. Ne? Durch die Raupenketten, durch die normalen Räder, wirkt das wieder anders und das dann auch wieder alles so zusammenzubringen. Und rückblickend wieder auf das, was du am Anfang gesagt hast, einen anderen Look trotzdem zu haben. Das Wichtige muss sein, die Spieler merken, okay, da ist was neu. Die haben dann einfach nur eine neue Zahl aufs Cover geklatscht, ne? Sondern da hat sich auch was getan. Also das muss so dieses Gefühl sein, was wir im Team jetzt dann da vermitteln wollten. Ja.
Kannst du dich erinnern und etwas nennen, ohne dass jetzt Giant Software sofort bei mir das Wohnzimmer stürmt und sagt, hier, Hands up, MP3 her, wo es Diskussionen gab? Also im Team, wo ihr einfach so kreativ, sag ich mal, ne, ins Wortgefecht gestiegen seid und gesagt habt, nö, also ist nicht ganz klar, wie wir das machen wollen, und da gab es unterschiedliche Meinungen. Das würde mich brennend interessieren.
Genau, die meisten Diskussionen gab es eigentlich bei dieser Lichtstimmung, weil die halt diesen Bruch zu den vorherigen Versionen waren und was dann noch ein bisschen natürlich mit hineinspielt, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass du die Farben vom Traktor nicht verändern darfst. Also der Hersteller will jetzt nicht, dass sein Traktor, der normal rot ist, jetzt plötzlich aufgrund von der unterschiedlichen Lichtbrechung in dem Orange-Dunkelrot dargestellt wird, was natürlich dann da schwierig ist, das mal herzustellen. Deswegen war so ein bisschen das Ding, wir müssen einen Hybriden schaffen, der, wenn er auf dem Cover, der Ausschnitt da ist, erlaubt, durch ein bisschen, wer genau hinschaut, durch ein bisschen physikalische Lichttricks zu sagen, da gibt es noch irgendwie mehr Licht, als es normalerweise wäre, wenn die Sonne an der Stelle ist. So. Und da gab es eigentlich so die meisten Diskussionen drum, wie viel Uhr ist es jetzt, in Anführungszeichen, auf dem Cover? Wie viel Uhr darf es sein? Und wenn du das ganze Artwork siehst, dann siehst du, okay, nach rechts und links wird es, also nach rechts vor allem, wird es deutlich dunkler, da ist auch ein Dorf oben, wo die Lichter von den Häusern an sind, und hast dann wieder diese Gesamtstimmung. Aber fokussiert auf dieses Cover soll es natürlich auch nicht zu dunkel sein, was natürlich auch wieder mit diesem Licht übereinstimmt, dass quasi der Kunde, und das ist ja wirklich bei unserem Spiel ganz große Bandbreite, dass die nicht irgendwie abgeschreckt sind durch so eine, wie bei einem Rennspiel, so eine aggressive Stimmung dann plötzlich vorherrscht. Also dieses Good Feeling und diese Stimmung, diese Vibes, diese positiven sollten auf jeden Fall halten bleiben. Ja.
Ich habe gerade noch eine ganz andere Frage. Mir kam gerade noch was im Sinn, als ich dir zugehört und mir auch noch mal diese ganzen Cover angeguckt habe. Vielleicht kannst du mal in meinem Namen gerne eine Idee noch weiterreichen an die Geschäftsleitung oder wer auch immer dafür zuständig ist für die kreative Planung der nächsten Titel. Kannst du nicht auch mal einen Landwirtschaftssimulator geben, so eine Sonderauskopplung, die im Mittelalter spielt? Weil ich gucke mir dieses Cover an und denke mir, wie cool wäre es, weißt du? Du verlierst natürlich die ganzen technologisierten Spielereien, was ja auch viele Fans total toll finden, aber einfach, weißt du, mit so einem vielgezogenen Ding da über so einen Mittelalteracker fahren. Ich kann mir vorstellen, das findet einen Markt. Also ich würde es mir kaufen.
Also es gibt mit Sicherheit, du hast ja viele Mittelalterspiele, die auch Landwirtschaft mit integrieren, jetzt das nicht in der Art und Weise, ne, nicht diesen Fokus haben, aber wir haben eine riesig große Modding-Community. Also und dementsprechend wäre es vielleicht eher für die Jungs und Mädels was zu sagen, pass mal auf, da lasst uns doch mal versuchen, das Spiel umzubiegen, weil die Assets und die Welt wäre mit Sicherheit da. Es gibt ja auch alte Traktoren, die im Spiel integriert sind. Also ein großer Teil unserer Community, die Modder, sind sehr, sehr wichtig für das Spiel. Und ich glaube, es gibt auch, es ist so, dass viele, die Modder waren, dann ihren Weg zu Giant Software gefunden haben und dann eingestellt wurden. Ja.
Fühlst du dich in deinem Job als Grafikdesigner gesehen? Also, das ist eine komische Frage. Ich versuch's nochmal zu erklären. Also, was du ja mit deinem Team da gemacht hast, das ist ja, also zum einen, wie es jetzt klar wurde, hoffentlich keine leichte Arbeit und geprägt auch von Diskussionen, von Einschränkungen und so weiter und ergibt dann gleichzeitig ein Produkt, das von so vielen Menschen in die Hand genommen und betrachtet wird. Und gleichzeitig, ehrlich gesagt, wenn ich nicht zufällig über deinen LinkedIn-Post gestolpert wäre, in dem du von der Arbeit an dem Cover erzählst, und was auch der Grund ist, warum ich dich hier eingeladen habe, hätte ich wahrscheinlich mich selbst niemals gefragt, wer macht eigentlich dieses Cover? Klar, du stehst in den Credits und so weiter, aber würdest du dir manchmal wünschen, jetzt ganz generell gar nicht bezogen auf Giant, sondern überhaupt so diese Branche, mit deiner Arbeit sichtbarer zu sein? Oder sagst du dir, nö, komm, also Credits und Portfolio, das passt doch so?
Das ist wahrscheinlich sehr typabhängig, so wie ich vorhin schon erwähnt habe, bin ich gern lieber eher im Hintergrund. Also mir reicht's quasi aus zu sagen, ich konnte mich verwirklichen auf beruflicher Ebene und nicht nur auf einer abstrakten Produktebene, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, auf einem Produkt, das ich nicht kenne und nicht verstehe, sondern was Besseres als Spielebranche so gibt's quasi jetzt für mich persönlich nicht, wo man arbeiten könnte und dann gleichzeitig noch sich grafisch zu verwirklichen, reicht eigentlich aus. Weil man ja auch immer sehen muss, okay, wie würde ich das denn umgekehrt machen? Also, wenn ich jetzt Elden Ring spiele und wenn ich jetzt Super Mario spiele oder andere Spiele, die mich interessieren, würde ich da immer den Grafiker kennenlernen wollen? Weiß ich gar nicht. Ob es mir nicht einfach reicht, zu sagen, okay, das finde ich eine echt coole Arbeit, die gefällt mir richtig gut, aber diese nächste Ebene sozusagen, da würde ich mich so ein bisschen, das wäre dann eine persönliche Ebene, wo ich dann sage, ich müsste denjenigen auch schon vorher vielleicht irgendwie gekannt haben, dass ich sage, wow, du hast auch dies und jenes gemacht, ist sehr cool, aber jetzt so einfach aus der Distanz heraus freut man sich über die Werke, die man sieht, würde mich aber selbst jetzt nicht so in dieser Plattform das sehen. Aber ich finde es natürlich immer cool, also deswegen, sonst hätte ich ja nicht deine Einladung angenommen. wenn man dann trotzdem mal was drüber erzählen kann und diese Widrigkeiten, die natürlich auch da, es ist doch nur das Cover von dem Spiel irgendwie so, ne? Und so geht's aber ganz vielen, wenn du die Metal-Cover, Band-Cover, egal was, Buchcover, möchte gar nicht wissen, wie lang und wie viel Diskussionen da und wie viele Entwürfe da in der Schublade landen und nie veröffentlicht werden, im Hintergrund mitlaufen und du hältst es dann einfach im Buchhandel in der Hand und denkst dich, interessiert mich nicht, legst es wieder hin. Ja. Ne? Ja. Oder interessiert mich, kaufe ich. Gibt's natürlich auch ganz oft, dass du sagst, boah, allein wegen dem Cover nehme ich das ganze Ding jetzt einfach mal in die Hand und höre in die Musik rein. Und das ist dann manchmal so der Bruch, der auch dann stattfindet, marketingseitig, weiß nicht, wie es dir da geht, aber mir geht's oft so, du hörst in eine CD rein oder liest ein Buch rein und das Cover hat leider ganz was anderes versprochen. Also die Stimmung, und das meine ich dann wieder mit, das hat dann jemand gestaltet als Auftrag. Für den Markt, aber nicht für den Autor. Und ja. Das ist, finde ich halt unbefriedigend, wenn du solche Arbeiten machen musst oder in der Kürze der Zeit vor allem nur sagst, ich kann jetzt das Buch nicht lesen oder ich kann jetzt nicht 3 Jahre mit der Band auf Tour gehen als Grafikgestalter. Ich musste in der Woche ein Cover abliefern und dann machen wir es halt so. Es wird dem Markt schon taugen. Ne? Ja.
Das führt mich ganz wunderbar zu meiner letzten Frage tatsächlich in diesem Gespräch. Und zwar, das würde mich noch sehr interessieren, wenn du es dir frei aussuchen könntest, gibt es da draußen ein Franchise, ein Spiel, irgendwas in diese Richtung, für das du gerne mal ein Cover gestalten wollen würdest?
Was ich schon vorhin erwähnt habe, also Elden Ring, alles mit Dark Souls, oder das auch deutsche Spiel, was von Deck 13 erwähnt wurde, mir fällt jetzt der Name.
Search?
Ja, Search ist auch sehr gut und die haben ja auch so ein Remaster von dem Spiel wieder gemacht.
Ja. Lords of the Fallen,
ja,
das
genau.
Hatten sie mal.
Ja, Herrgott. alles, was in die Richtung geht. Und natürlich cool. Sobald irgendjemand was mit H.P. Lovecraft macht, bin ich sofort dabei. Also sage ich, würde ich gerne das Cover. Das Spiel, was auch immer. Ich arbeite auch umsonst.
Sehr gut. In diesem Moment horcht Herr und Frau FromSoftware auf und sagt so, habt ihr gehört, er arbeitet umsonst. Ja, genau. Schreibt ihm eine E-Mail um Gottes Willen. Also fantastisch. Das hat sie in Bewegung gebracht. Sehr gut. Du, das war's. Es war hochfaszinierend. Ich habe mich ganz doll gefreut, dass das geklappt hat. Ich weiß nicht, ich verrate es einfach mal. Wir wollten uns einen Tag schon früher hören, aber das Wetter in Nürnberg und dein Dachgeschossfenster haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Machte aber nichts, weil jetzt hat es geklappt und ich habe es sehr genossen. Genau. Vielen Dank.
Ebenso, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Bitteschön.
Ich wünsche richtig viel Spaß und Erfolg dir noch mit deiner Arbeit und vor allem auch für die Gamescom. Ich werde da auch rumwackeln und halte Ausschau nach den Bildern, die du gemacht hast und werde von den Dächern rufen, ich kenne diesen Mann, der das gemacht hat.
Ja, das ist cool, freut mich.
Ja. Sehr gut. Gut, dann winke ich dir zu und bis dann einfach.
Jo, mach's gut. Tschüss.
Mann, ich habe natürlich jetzt die Zeit gewinnbringend genutzt in der letzten Stunde, nochmal Limo zu trinken. Ähnliche Probleme wie bei der Anmoderation. Naja, egal. Also, vielen Dank euch da draußen. Vielen Dank an Michael Karg für seine Zeit. Habe ich sehr genossen. An euch da draußen der kleine, wundervolle Hinweis. Ihr könnt Okay Cool unterstützen mit euren Herzen und schönen Gedanken, aber auch Sternchen auf verschiedenen Podcast-Plattformen ist das möglich. Das hilft mir und diesem Projekt hier wahnsinnig, entdeckt zu werden von neuen Hörerinnen und Hörern. Und ihr habt die Möglichkeit, Okay Cool bei Steady auch finanziell zu unterstützen. Für einen 5er im Monat seid ihr dabei. Vielleicht denkt ihr euch, ist das aber viel Geld. Das stimmt. Aber ihr bekommt auch viel zurück. Jede Woche noch besondere Formate, die viel Herzblut fließen und die alle die Absicht haben, euch neue Perspektiven auf Spiele und Spielkultur zu schenken. Das mache ich gemeinsam mit meiner Teamfreundin Lea Irion und mit meinem Teamfreund Rainer Siegel. So, jetzt habe ich auch noch auf den Tisch geschlagen. Okay, also, wir hören uns.